Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Live von den Launches in Karlsruhe 2026. Ich bin Susanne Beckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Reinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag 3 der Launches 2026. Wir sind frisch gestärkt mit Kaffee und Tee. Vorgespräche on the go, quasi on the walk. Ich freue mich, dass Matthias Albers hier ist.
Hallo, guten Morgen.
Geht's dir gut?
Danke, sehr gut.
Wie war die Messe bisher für dich?
Gut, doch. Also ist ja immer eine sehr, sehr spannende Plattform, wo man einfach mit Menschen ins Gespräch kommen kann, wo man so auch hört, was treibt die Menschen gerade um. Mhm. Und von dem her eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, da einfach auch wieder ins Gespräch zu kommen und ein paar Dinge zu erfahren und zu gucken, wo auch manche Dinge hingehen. Von dem her sehr gut.
Und du bist da ja auch wirklich sehr umtriebig. Du bist ja sowas von busy. Hier ein Vortrag, da den Podcast, da das.
Ja, das macht Spaß. Also ich finde das schön, auch das zu nutzen. Wenn man jetzt hier ist, dann die Chance einfach auch zu nutzen, was zu tun.
Sehr schön. Wir möchten der Vollständigkeit halber oder möchte ich der Vollständigkeit halber noch sagen, du bist Key Account Manager bei Bremen. Und lass uns loslegen, oder?
Genau.
Oder möchtest du noch irgendwas ganz Wichtiges sagen?
Nee.
Egal, alles, was du jetzt sagst, ist wichtig, aber...
Nee, ich glaube, wir werden ja dann jetzt dann auch über den, was Bremen so tut und was uns so umtreibt, werden wir jetzt gleich nochmal ins Gespräch kommen.
Auf jeden Fall. Was hast du uns heute mitgebracht?
Für uns ist ja das Thema Reinraummonitoring unser Kernthema. Wir beschäftigen uns damit, wie kann ich einen Reinraum durch ein Monitoring sicher betreiben? Also wie kann ich über den gesamten Lebenszyklus durch dieses Monitoring, durch diese Überwachung der Umgebungsparameter sicherstellen, dass mein Raum in Ordnung ist? Ich gehe in diesen Raum, weil ich ja meine Umgebung, also mein Produkt schützen will durch die Umgebung. Und wir messen, überwachen diese Umgebung. Und stellen eben sicher, dass wenn da jetzt irgendwas nicht mehr in Ordnung wäre, dass es dann eine Alarmierung gibt und auf der anderen Seite auch eine langfristige Dokumentation.
Mhm. Und was ist das, wenn wir es mal mit diesem Buzzword benennen wollen, was sind denn die aktuellen Trends?
Was wir total merken, was total spannend ist, ist, dass es nicht nur um Hardware, um Software geht, um Qualifizierung, sondern dass es drumherum eine Wartung gibt, einen Support gibt. Und dann nochmal, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Kreis. Mhm. Also, wenn wir das Bild mal skizzieren, wir haben die Hardware, die Software, die Dienstleistung, so im inneren Kern des Monitorings. Mhm. Dann drumherum ein Kreis, Wartung, Support, das brauche ich auf jeden Fall. Und jetzt gibt es aber nochmal einen Kreis drumherum, die ganzheitliche Betreuung, wo ich einfach sicherstellen muss, es gibt einfach auch Dinge im Laufe eines Prozesses, wo ich schauen muss, wo es einfach Fragen gibt und wo wir Antworten drauf brauchen. Also je länger so ein System läuft, desto häufiger kommen diese Fragen. Mhm. Also den müssen wir jetzt mal ganz konkret machen. Diese Monitoring-Software läuft auf einem Server. Dieser Server hat ein Betriebssystem und das Betriebssystem hat eine gewisse Lebensdauer. Also irgendwann sagt der Hersteller des Betriebssystems, so jetzt unterstütze ich dieses Betriebssystem nicht mehr, jetzt läuft der Support aus.
Kennt jeder.
Und dann muss ich ja dieses Betriebssystem aktualisieren. Sonst habe ich wieder in Bezug auf Cybersecurity, habe ich einfach Risiken, wenn ich kein gesichertes, kein gepatchtes Betriebssystem habe. Und jetzt bedeutet das natürlich, okay, wir brauchen ein neues Betriebssystem. Also muss auch mein Monitoring-Software muss auch auf einem neuen Betriebssystem lauffähig sein.
Ja.
Und das sind Themen, die beschäftigen uns gerade sehr. Also das ist natürlich schon sehr, sehr lange. So, da drumherum sind sehr, sehr viele Punkte. Also alle die Fragen, die da in 15 Jahren mal aufkommen, auf die haben wir Antworten. Und das merken wir auch jetzt, dass es jetzt eben immer mehr, die auch immer wichtiger werden. Also ich war vor kurzem mal bei einem Kunde in der Zwischenzeit. Er hat halt da noch Windows XP auf seinem Rechner.
Okay.
Und diese Software, die er da hat, die funktioniert einfach mit Windows XP. Und jetzt wissen wir, Windows XP schon ein paar Tage, da reden wir nicht mehr. Da gibt es schon relativ lange keine Sicherheitsupdates mehr. Und jetzt war klar, er muss da was tun.
Mhm.
Und in dem Fall jetzt haben die jetzt sich dann für ein neues System entschieden, weil einfach ihre Software nicht mehr diesen Anforderungen standhält.
Da muss ich immer an meinen Papa denken, wenn da das Handy sagt, wir brauchen ein Update. Ist so, oh Gott, was mache ich? Und alles umlernen und neu.
Genau, okay. Und das sind so Punkte, mit denen wir uns auch sehr auseinandersetzen. Also auch schon in die Zukunft gedacht. Ja. Also gerade so Themen IT-Risiken mit der Unterkategorie zum Beispiel Cybersecurity sind einfach auch Dinge, die Gefahr ist da. Also
ja. Datenschutzverordnung und sowas.
Ja, und dann sogar tatsächlich für dieses, also unser Ziel ist immer ein langfristig stabiler, sicherer Betrieb für die Apotheke. Und jetzt haben wir diesen Kern. Wir haben gute Hardware, gute Software, haben das alles qualifiziert, ist alles gut. Und trotzdem gibt es Einflüsse von außen. Wenn mein IT-System nicht mehr funktioniert, dann funktioniert auch der Kern nicht. Und die Gefahr, also 8 von 9 Unternehmen in Deutschland sind schon mal Opfer eines Cyberangriffs geworden.
Die Zahl hätte ich nicht erwartet.
Das heißt, an der Stelle, das Risiko ist nicht mehr nur so ein theoretisches IT-Risiko, sondern das ist ein ganz, ganz reales Risiko. Alle 39 Sekunden wird ein Unternehmen angegriffen. Also nicht nur angegriffen, die Angriffszahl ist noch viel, viel höher, sondern da schaffen die das tatsächlich Zugang zu ihnen.
Wahnsinn.
Und jetzt bedeutet das halt, ich muss an der Stelle einfach schauen, wie kann ich mich da dagegen auch schützen?
Ja.
Wenn wir diesen Kreis so sehen, dann gibt's da wie so Hürden. Ich kann so Hürden aufbauen.
Aha.
Es wird mir in IT-Risiken, also es gibt, ein Risiko wird immer bleiben. Ich kann die Hürden einfach höher machen, stellen. Dann wird's schwieriger. Aber ich muss die erstmal einbauen, um einfach das für potenzielle Szenarien einfach schwieriger zu machen. Und dann brauche ich aber auf jeden Fall, wir nennen das Business Continuity Management, ich brauche auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn was passiert, wie komme ich wieder zurück? Das ist eigentlich keine Monitoring-Frage, sondern die Frage gilt für alle, also für alle Systeme. Wenn was passiert, was ist der Plan B? Also wie und wenn wir jetzt wieder die Brücke schlagen für die Monitoring-Systeme, wie kann ich in der Apotheke sicherstellen, dass die Zytostatika-Herstellung trotzdem weiterläuft?
Ja.
Wenn jetzt nämlich da was passiert und der PC nicht funktioniert, dann funktioniert ja mein Monitoring-System auch nicht. Also muss ich mir sehr, sehr viel Gedanken darüber machen, wenn dieses Szenario eintritt, was passiert denn dann? Wie kann ich meine Versorgung trotzdem, Herstellung, wie kann ich trotzdem da weiterarbeiten?
Ja, ja.
Schon ein paar Tage her, da war ich bei einem Kunden und da waren über Wochen waren alle PCs gesperrt, weil die hatten eine große Cyberattacke und jetzt muss ich halt Wege finden, wie ich die Produktion wieder irgendwie hinkriege.
Ja.
Und das ist das, wo wir auch gerade sehr, sehr viel machen in die Richtung, wie kann ich mich schützen? Was hat unser System schon von Haus aus, um das zu schützen? Also was sind da einfach für Funktionen schon mit eingebaut? Wie nutze ich die? Also das ist ja häufig so, ich kann ein sehr ausgeklügeltes Passwortmanagement haben.
Ja, aber.
Aber wenn ich in meinem Passwort halt trotzdem ein klassisches Passwort ist, dann dann ist meine Hürde trotzdem nicht sonderlich hoch.
Und wenn ich es wahrscheinlich im Computer speichere, genauso wenig.
Genau. Und genau, diese Themen, die beschäftigen uns gerade sehr.
Und wir haben das ja, oder wir, ich sag schon wir, du hast das ja sehr modern, aktuell, man könnte so sagen, die Top 5, also 5 Schritte zur Alarmstrategie, ne? Das ist wie so ein TikTok, Instagram, hier, die Top 5. Ich möchte es nicht runterspielen, aber ich finde, das ist sehr prägnant und vor allen Dingen macht es so greifbar.
Also das ist jetzt nochmal auch ein Thema, das da auch ein Stück weit auch mit dazugehört, dass wir sagen, guck mal, Alarmierung ist eine der Kernaufgaben des Monitoring-Systems. Und wir merken in der Praxis, dass ganz oft das gar nicht so eine hohe Relevanz hat. Also im Vorfeld, wenn man so ein System plant, dann gibt es eine URS, User Requirement Specification, wo man definiert, wie soll denn mein System aussehen. Und das merken wir ganz oft, dass das Thema Alarmstrategie da gar nicht drin vorkommt. Also viele, viele, viele Seiten, sehr, sehr umfangreich. Und die Dinge, wo man denkt, das ist mit der Kernaufgabe, ist gar nicht so präsent. Und daher, da kam dann die Idee, okay, zu sagen, hey, wie entwickelt man denn so eine Alarmstrategie?
Und wie seid ihr vorgegangen?
Der erste Step ist erstmal, ich muss erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen. Also, warum ist denn wichtig, dass ich diese Alarmierung habe? Mhm. Also, was könnte denn passieren? Was passiert, wenn ich diese Alarmierung nicht habe?
Ja.
Was passiert mit meinen Studien, die in diesem Kühlschrank lagern, wenn ich keine Alarmierung habe?
Ja.
Was passiert mit meinen Grundstoffen, die unter uns sehr, sehr teuer sind, wenn Freitagnacht dieser Kühlraum ausfällt?
Mhm.
Was passiert, wenn bei einem anderen Parameter, wenn ich Partikel habe? Was sind die Auswirkungen? Was kann da passieren? Und dieser erste Step ist einfach, ich muss mal Bewusstsein schaffen.
Ja, ja. Möchtest du uns, du bist ja so flexibel und du kannst ja so gut auch die erklären und die externen, die Branchen extern mit einbeziehen. Würdest du uns diese Top 5 einfach mal an einem alltäglichen Beispiel erklären, sowas wie Kaffee trinken oder Eis essen oder sowas?
Eis ist ein hervorragendes
Bild klasse. Dafür. So kalt, wie es heute ist.
Naja, Eis. Kann man sich ja mal, also Eis, Gefrierschrank.
Ja.
Was passiert denn, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt in meinem Kühlschrank?
Meines Wissens, das ist neues Wissen, das weiß ich noch nicht so lange, haben die so einen 24-Stunden-Timer. Da wird die Kühlung gehalten und erst dann wird es wärmer und dann würde das Eis schmelzen. Es würde hoffentlich in der Box nur schmelzen und nicht davonlaufen.
Ja. Aber nehmen wir mal jetzt den klassischen Gefrierschrank, wo ich mein Eis habe. Mein Eis schmilzt.
Mhm.
Wie hoch wäre der Schaden, wenn das Eis schmilzt?
Wenn es in einer Box ist oder wenn es in keiner Box ist?
Also wenn es wir stellen uns mal das gedanklich vor, Gefrierschrank zu Hause, Eis schmilzt, die Kinder haben kein Eis mehr.
Okay, also der emotionale Schaden könnte hoch sein, ansonsten vielleicht sowas 5 bis 10 €?
Ja, also hier ist es ja auch so, es gibt auf jeden Fall einen wirtschaftlichen Schaden.
Mhm.
Und natürlich auch das Thema der Verfügbarkeit. Also ich habe jetzt halt dann kein Eis mehr.
Ja.
Jetzt ist Eis, wissen wir auch, der wirtschaftliche Schaden ist sehr überschaubar. Mhm. Aber trotzdem ist klar, wenn das passiert, dann kann ein Schaden entstehen.
Mhm.
Das wäre so, also der erste Step mal, okay, ich mache mir das bewusst, es kann ein Schaden entstehen. Zweiter Step ist dann, mal zu beschreiben, sich zu überlegen, was könnte denn passieren?
Mhm.
Also nehmen wir unseren Kühlschrank.
Mhm.
Was könnte denn da dazu führen, dass der Kühlschrank nicht mehr richtig arbeitet?
Stromausfall? Irgendwo was in der Technik kaputt?
Genau, also könnte einfach kaputt gehen, ja. Der Kühlschrank.
Jemand könnte ihn offen gelassen haben.
Genau, Türe, sehr, sehr gutes. Und diese Fragen stelle ich mir jetzt auch bei meinen Monitoring-Parametern.
Mhm. Mhm.
Also bleiben wir bei dem Kühl- oder Gefrierschrank. Mhm. Könnte sein, dass das Aggregat kaputt geht, dass das Gerät einfach kaputt geht. Könnte sein, die Tür ist nicht richtig geschlossen. Könnte auch sein, dass der Fühler kaputt ist, dass da IT-Komponenten, die was tun, kaputt sind. Und jetzt muss ich diese Szenarien im nächsten Step bewerten. Im regulierten Umfeld ist die Risikoanalyse ein wunderbares Tool. Das heißt in der Stelle, jetzt kann ich eine Risikoanalyse machen und kann sagen, okay, wie schwer sind oder wie sind denn die Risiken zu bewerten?
So kann man das sagen. Ich stelle mir jetzt vor, Tür offen, blöd gelaufen, aber schließt die Tür und dann wäre es auf jeden Fall nicht so teuer, weil Kühlschrank nicht kaputt.
Ja, an der Stelle würde man nochmal grundsätzlich gehen. Also gehen wir nochmal in dieses Beispiel des Stromausfalls.
Mhm.
Man würde dann, da gibt es in der Risikoanalyse gibt's 3 Parameter, die miteinander multipliziert werden. Erste Frage ist die Schwere. Also wie schwer wäre denn wie schwer wären denn die Folgen, wenn dieser Kühlschrank, wenn der Strom ausfällt? Beim Eis 1 bis 5, also 5 ist sehr schwer, 1 ist schwer, was würdest du sagen?
Kommt drauf an, was ich drin habe, aber und zu welcher Jahreszeit, aber schon so bei 3 auf jeden Fall?
Ja, also ich würde sogar sagen, jetzt in den Dingen, die man oft mit Monitoring überwacht, das sind Studien, wo ich auch die kann ich nicht mal finanziell wieder so schnell wieder herstellen, weil
okay. Also
oder auch natürlich teilweise sind die gelagerten Stoffe sehr sehr teuer.
Also definitiv eine 5.
Also ich würde da schon auch eine 5 haben. Und genau, also das ist der erste Faktor, haben wir jetzt diese 5. Dann das zweite ist dann die Eintrittswahrscheinlichkeit.
Mhm.
Was würdest du sagen?
Stromausfall hatten wir jetzt einmal an Überlastung. Jetzt weiß man aber nicht, wird das Stromnetz vielleicht gehackt?
Also die Stromversorger in Deutschland geben in der Regel sowas in der Größenordnung 99% an. Klingt im ersten Moment schon ganz gut, aber ist natürlich trotzdem. Also kann trotzdem vorgehen. Was würdest du sagen?
Auch wieder 1 bis 5?
Ja.
In deinem Fall wäre das ja dann vielleicht doch die 3?
Ja, 2, 3 würde ich so sagen. Ja, so in die Richtung würde ich sagen. Ja, also kann passieren, passiert das bei uns nicht so häufig. Also. Okay, und das dritte ist dann die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist, dass ich merke, dass dieser Kühlschrank, dass der Strom ausgefallen ist.
Wie wichtig ist da die Geschwindigkeit? Weil, dass ich es entdecke, ist ja ganz sicher. Die Frage ist vielleicht, wann?
Genau, die Frage ist, wann. Und jetzt könnte man sich ja mal auf den Weg machen, sagen, okay, eine Woche hat wie viele Stunden?
7 mal 24. Du weißt es doch, oder? Sag's mir.
Das rechne mal.
Nein. Seit meiner Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein Rechnen, das braucht, glaube ich, so eine hohe Denkkapazität für mein Gehirn, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich müsste jetzt eine ganz klassische Grundschulaufgabe machen. 7 mal 24, 7 mal 4, 7 mal 20.
Sind
um die 150, die 160.
So. Und jetzt kann ich sagen, okay, also nehmen wir ein normales Unternehmen, die Leute sind 40, 50 Stunden, die sind ja nicht 50 Stunden ungefähr da.
Mhm.
Das heißt aber trotzdem, es bleiben relativ viele Stunden, wo niemand da ist.
Ja.
Wo niemand jetzt sieht, oh, der Kühlschrank funktioniert jetzt gerade nicht mehr richtig. Und jetzt kann man sich ja überlegen, wie wird man das einschätzen? Sagen wir, was sagen wir da? 1 bis 5 wieder?
Ah, würde ich schon sagen 3, 4, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde sogar sagen, wenn man sich das mal so bildlich fragt, wie viel Zeit dann da auch, was passiert
kann's
halt? Freitag, ne? Könnte
genau,
schon auch eine 5
Freitag,
werden?
Ja, ja.
Nehmen wir mal die 5.
Mhm.
Damit es jetzt einfach wird, sagen wir mal 5 mal 2, 10 mal 5, 50. Das heißt, wir sind in einem mittleren Risiko. Da gibt es so eine Risikokategorisierung. Sind wir im mittleren Risiko.
Mhm.
So. Jetzt habe ich jetzt habe ich das Risiko mal erfasst. Und jetzt kann ich mir nämlich auf Basis dieser Risikoanalyse überlegen, okay, wie kann ich denn das Risiko reduzieren?
Mhm.
Gehen wir wieder die 3 Steps durch. Schwere. Da kann ich nichts, also an der Schwere kann ich nicht drehen. Die Schwere ist einfach da.
Ja.
Das zweite ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Kann ich da was tun?
Generator besorgen?
Genau. Unter USV, unter unterbrechungsfreie Stromversorgung, also ich könnte das an eine USV hängen, dass ich sage, okay, dann kann, selbst wenn der Strom ausfällt, überbrückt es eine gewisse Zeit, je nachdem, wie groß ich das auslege, könnte ich, würde ich sagen, von der 2, würde ich sagen, können wir schon auf eine 1
rumkommen. Ja.
Und Entdeckungswahrscheinlichkeit?
Wenn es im Monitoring dafür einen bestimmten Alarm geben würde, natürlich.
Genau. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, ich muss diesen Kühlschrank überwachen, also ich brauche ein Monitoring dazu.
Ja.
Und jetzt könnte ich ja sagen, okay, dieses Monitoring braucht verschiedene Alarmwege, also wenn ich da bin, eine Ampel, eine Hupe, muss ich es irgendwie erkennen. Aber auch am Wochenende kriege ich eine SMS, kriege ich eine E-Mail, kriege ich einen Telefonanruf, habe vielleicht eine Notdienst, eine Leittechnik, wo das dann hingeht.
Mhm.
Und dadurch, Kühlschrank ist ja jetzt an der Stelle relativ träge. Das heißt, wenn dieser Kühlschrank ausfällt, habe ich schon noch Zeit, das umzulagern. Also die Temperatur ist ja nicht sofort, die geht langsam runter. Und dann, was würdest du sagen?
Je nachdem, wo jemand, 2, 1, 2, je nachdem, wen ich dafür besorge, Schnelligkeit und.
5 mal 1 mal 2, 10.
Ja.
Unser Risiko ist jetzt schon deutlich reduziert. Das heißt, wir sind jetzt schon in dem Bereich geringes Risiko. Und jetzt habe ich das schon deutlich reduziert.
Mhm.
Und jetzt wieder ins größere Bild gehen. Habe ich natürlich jetzt schon, wenn ich das jetzt für diese Szenarien durch mir überlege, kann ich sagen, okay, wie muss dann auch dann da die Alarmierung aussehen, damit ich genau diese Anforderung erfülle? Also bleiben wir bei diesem Kühlschrank, der da einfach, der muss rund um die Uhr funktionieren. Und das heißt, ich brauche auch ein Szenario, das halt auch Sonntagnacht um 3 Uhr funktioniert.
Ja.
Was passiert denn dann? Und das ist dann der Schritt, wo ich einfach mir sage, okay, was gibt es denn für Maßnahmen? Also wie könnte das denn aussehen? Was könnte ich da alles tun? Mhm. Und dann kann ich diese Maßnahmen einleiten und habe dann mein Risiko dann dramatisch reduziert.
Ja, und vor allen Dingen stelle ich mir jetzt vor, wenn ich sage, ich habe sowohl eben das Monitoring und beim bisschen Schwankungen, Temperaturschwankungen wird vielleicht eruiert, was ist es, wenn es der Strom ist, springt mein Notstromaggregat zum Beispiel an, aber trotzdem wird direkt jemand alarmiert, weil das überbrückt die Zeit und dann kann jemand kommen.
Genau, und da ist so, da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Also kann man sich vorstellen, wie ein großes Buffet, was diese Alarmierung angeht, optisch, akustisch, visuell, E-Mail, SMS, gibt es ein ganz, ganz großes Buffet und ich kann einfach mit wegnehmen, was für mich passt.
Ja.
Also das definiere ich dann an der Stelle und sage, okay, guck mal, für diese Situation brauche ich folgende Dinge. Und dann bin ich schon den vierten Schritt gegangen und der fünfte Schritt ist jetzt, quasi wieder die Rückkopplung zu meiner URS, dass ich jetzt einfach sagen kann, okay, jetzt kann ich diese Alarmierung, das, was ich da jetzt definiert habe, wieder in meine URS zurückführen. Also, wann soll denn Alarmierung sein? Wie schnell muss die tatsächlich kommen? Also, das ist immer das große Ziel. Ich will nur dann alarmiert werden, wenn wirklich auch, wenn ich eine Abweichung habe.
Ja.
Wie umfangreich soll das Ganze sein? Wie soll die aussehen? Also, wie soll die technisch gelöst sein? Wie schnell muss alarmiert werden? Und dann habe ich das zurück in meine URS und kann sagen, okay, so habe ich es definiert. Und jetzt natürlich auch sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt den Kühlschrank, den Gefrierschrank mit unserem Eis. Da habe ich eine andere Anforderung, wie wenn ich jetzt eine Abfüllung habe, wo ich die Partikel messe. Da ist die Situation ganz, ganz anders. Das heißt, muss auch die Alarmierung ganz, ganz anders aussehen.
Ja.
Und so kann ich jetzt für alle die Dinge, die ich definiert habe,
indem ich mir
das bewusst gemacht habe, kann ich dann das durcharbeiten und habe dann für alles eine Lösung.
Verrückt eigentlich, dass du vorhin erwähnt hast, dass das dass es eher so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist.
Das ist das, was an der Stelle tatsächlich spannend ist, weil man denkt, das ist Kernaufgabe des Monitorings. Also es ist auch Kernaufgabe des Monitorings. Und trotzdem wird es manchmal, ist es nicht so präsent, ist es nicht so da. Und es macht natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied. Also egal ob Eis oder ob sehr, sehr hochwertige Stoffe, ich kann dadurch diesen Schaden einfach verhindern und kann auch die Wahrscheinlichkeit des Schadens schon mal reduzieren und dann eben auch die Entdeckung und dann am Ende auch den Schaden.
Es wirkt ja wie so eine kleine Schraube in diesem ganzen Uhrwerk. Aber das schützt vor Millionen, eventuell Millionen Schäden.
Ja, absolut.
Also wirklich monetär betrachtet.
Ja, absolut.
Ja. Aber es sind oft die kleinen Dinge und die selbstverständlichen Dinge, die übersehen werden, ne?
Genau, ja, doch, kann man schon so sagen. Also, wo dann schon spannend ist. Und wenn man das dann so, wie wir es jetzt gemacht haben, wenn man das einmal so durchgeht, dann denkt man, ist alles total schlüssig und eigentlich auch nicht schwer tatsächlich. Also und trotzdem, man muss halt diesen Weg gehen. Man muss sagen, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen und müssen dann das definieren, wie hat es zu gehen. Und dann haben wir dann auch eine passende Lösung. Also das ist was eben an der Stelle auch sehr, sehr wichtig ist. Das muss halt passend sein. Da muss schon einen gewissen Fit geben. Und deswegen brauche ich eben auch diese verschiedenen Varianten, damit ich sage, okay, ich kann dann auch eine passende Lösung finden.
Ja. Spannend. Sehr spannend. Ist dem noch was hinzuzufügen?
Nee, Also für die Alarmstrategie sind wir jetzt die 5 Schritte da durchgegangen, von dem her. Mhm.
Genau. Dann lass mich noch mal den Kreis zum Anfang schließen. Betrachtest du oder siehst du irgendwelche Neuerungen oder Trends?
Also tatsächlich, wenn man nochmal in dieses Bild dieses Kreises geht,
ja,
merken wir vermehrt, dass es Interesse gibt an einem, wir nennen das Retrofit. Also jemand hatte schon ein System und kommt dann nach 10, 15 Jahren, weil er zum Beispiel diese Software hat, die nicht mehr funktioniert, weil er einfach ein neues System mit, weil es keine Ersatzteile mit, weil es keine Komponenten mit. Und an der Stelle merken wir, okay, wie wichtig ist das eigentlich, diesen Lifecycle, diesen Lebenszyklus einfach zu betrachten. Ja. Wie wichtig ist, die ganze Strecke anzugucken und nicht nur zu gucken, einmal die Investition, sondern wirklich sagen, okay, was bedeutet es einfach über den gesamten Lebenszyklus?
Ja.
Und wie kann ich denn auch diesen gesamten Lebenszyklus so gestalten, dass ich immer das Ziel, den sicheren Betrieb durch das Monitoring ermöglichen kann?
Ich finde es sehr spannend, dass ich habe jetzt ja einige Gespräche schon geführt dieses Jahr, und dass es dieses kleine, diese unmittelbare Zukunft, aber vor allen Dingen die wirklich langfristige Zukunft, the big picture, das Zusammenspiel dieser beiden wirklich oft aufgetaucht ist. Also als würde da aktuell nochmal eine bewusstere und tiefere Ebene von Verknüpfung stattfinden auch.
Ja. Also interessant, dass es die Beobachtung an verschiedenen Stellen gibt, ja.
Ja. Sehr schön. Oh, Matthias, ich mag einfach, dass du es erklärst, dass es jeder verstehen kann auch. Was steht für dich noch an auf den Launches heute?
Heute gibt es noch ein paar Aktionsbühnen, also zum Beispiel auch das Thema, was wir vorhin kurz angeschnitten haben, Bits statt Partikel, also was habe ich denn an IT-Risiken für mein Monitoring-System?
Mhm.
Da gibt es eine Aktionsbühne dieses Jahr, wo man einfach so ein bisschen guckt, wie kann man denn das einordnen, wie ist so ein bisschen, was sind eigentlich die Ziele des Ganzen und wie ist auch ein bisschen die Aufgabenverteilung, also wo haben wir mehr so die IT im Boot und wo muss ich auch vielleicht mit der IT sprechen, sagen, hey, guck mal, wie habt ihr denn das gelöst oder wie könnten wir das lösen? Und wo habe ich dann eher die organisatorischen Dinge, wie sagen, ich habe die selber in der Hand. Also ich kann das beste Passwortmanagement haben, wenn ich es nicht benutze, dann hilft es nicht. Und ich kann ein tolles Backup-Tool haben, wenn ich mein Backup nicht benutze und nicht teste, ob mein Backup auch funktioniert, dann...
Das ist doch wie mit, ich fühle mich besser, wenn ich neue Laufschuhe gekauft habe und dann stehen die da, aber ich benutze sie nicht.
Genau. Und an der Stelle ist natürlich schon so, da sind halt auch die Auswirkungen. Nochmal größer. Und diese Aktionsbühne, die gibt es da, um einfach dieses mal anzuschauen. Also das gehört auch in den ganz, ganz äußeren Kreis. Und trotzdem merken wir, wir hatten vorhin die Zahlen, also die Einschläge, die kommen näher. Also es ist eigentlich schon nicht mehr die Frage, ob ich irgendwann mal angegriffen werde, sondern eigentlich nur die Frage, wann.
Wann.
Und dann ist eigentlich die nächste Konsequenz daraus, ist dann die Frage, okay, wie komme ich wieder zurück? Also wie komme ich schnell wieder in den Betrieb? Und diese da wollen wir einfach Tipps an die Hand geben, was kann ich denn da tun, um diese kleinen Hürden aufzubauen.
Ja. Wahnsinn. Ja. Ich bin immer noch perplex über die Zahl. 8 von 9 Unternehmen.
9 von 10 kommt das
selber. Oder 9, ja.
Es kommt selber. Ja, es also ist und tatsächlich so, also in dem mit den Firmen, die ich kenne, ist da tatsächlich auch alles dabei. Also das ist der kleine Elektrobetrieb am Ort, der irgendwie 10 Mitarbeiter hat, und es ist der große Pharmazeut. Also da ist alles dabei.
Wahnsinn.
Und die Technik wird immer ausgefeilter, auch die Wege. Und je mehr Aufwand ich reinsetze, also wenn ich viel Aufwand reinsetze, dann gelingt es mir auch. Es gibt da natürlich auf der einen Seite das, was wir so kennen, diese Verschlüsselungstrojaner. Es gibt auf der einen Seite die große Gießkanne Und dann gibt es natürlich auch noch die gezielten Angriffe. Mhm. Und da ist tatsächlich auch der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Also wenn man da so manchmal, was man da so liest, was da so passiert, da geht es dann auch viel nicht mal mehr um technische Dinge. Also Social Engineering ist da so das Stichwort, dass man versucht, eben über den Menschen an Zugang zu kommen. Also man kennt es, diese Anrufe von Microsoft, die da einen anrufen.
Ja.
Und da gibt es in der Zwischenzeit wirklich Geschichten, wo man denkt, das kann irgendwie nicht wahr sein. Aber da ist also tatsächlich da einfach, Risiko ist groß und da. Und durch Techniken wie jetzt KI, Stimmgenerierung, eine Telefonnummer generieren heute, alles so Dinge, die heute schon möglich sind. Und da muss man einfach sagen, das wird man nicht verhindern. Also da wird irgendwann, wenn die Energie da so groß ist und die Kreativität, wird es irgendwann, gibt es einfach irgendwann, dass man dann irgendjemand auf den falschen Link klickt, irgendwie was tut, was er eigentlich nicht tun wollte, wo er einfach nicht erkennen konnte. Das Risiko ist einfach da, das kann passieren.
Wahnsinn. Ich bin gespannt, worüber wir da nächstes Jahr sprechen. Wer weiß, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und für dein Dasein im Podcast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war Reingehört, der Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.